So, und ich glaube, jetzt haben wir lang genug gewartet. Legen wir los mit unserem heutigen Employment Talk. Hallo und herzlich willkommen zusammen zu unserem letzten Employment Talk in diesem Jahr, diesmal zum Thema flexibler Personaleinsatz intern und extern, mit einem besonderen Fokus auf Risiken und Handlungsempfehlungen. Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie in den vergangenen Wochen auch ein wenig die Vorweihnachtszeit genießen konnten. Hier in Hamburg hat es schon wieder stark geschneit, es ist bitterkalt, Winter is coming. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht haben wir ja weiße Weihnachten. Mein Name ist Marc-Ulf Behrendt, ich bin Partner bei Allen & Overy, leite die Arbeitsrechtspraxis in Deutschland und freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu können. Wir werden heute von unserer Kollegin Ellen Birkenmeier, Partnerin im Bereich Steuerrecht aus Düsseldorf, beehrt, mit deren Team wir die Beratung rund um das Thema flexibler Personaleinsatz regelmäßig zusammenarbeiten. Ich freue mich zudem, Ihnen außerdem unsere Arbeitsrechtsexperten zu diesem Thema vorzustellen. Den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, rein optisch im gleichen Raum wie ich sitzend, Beatrice Hotze, Senior Associate in unserem Büro in München und Lisa Wanzen, Associate in unserem Frankfurter Team. Schön, dass ihr heute alle dabei seid. Legen wir direkt los. Thema flexibler Personaleinsatz. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der aktuell wirtschaftlich unsicheren Lage ein Thema, welches immer mehr Aufmerksamkeit erfährt. Auf Arbeitgeberseite besteht das Interesse, schwankenden Personalbedarf möglichst flexibel zu gestalten. Entweder intern, mittels Austausch von Arbeitnehmenden innerhalb einer Gesellschaft oder einem Konzern, oder extern, mit Hilfe von Fremdpersonaleinsatz. Intern gibt es im Rahmen der klassischen Entsendung oder Arbeitnehmerüberlassung verschiedene Gestaltungskonstellationen, die unterschiedliche Vorteile bieten, jeder auch mit sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Risiken einhergehen. Diese müssen im Einzelfall miteinander abgewogen werden. Darüber hinaus haben sich weitere Modelle entwickelt, die von den klassischen Gestaltungen abzugrenzen sind. Später dazu mehr. Auch extern stehen verschiedene Optionen für ein Unternehmen zur Auswahl, den Personalbedarf mit Fremdpersonal abzudecken. Hier müssen Unternehmen insbesondere darauf achten, dass der Fremdpersonaleinsatz nicht zu einem falschen Einsatz führt. Stichpunkt Scheinselbstständigkeit und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Es gibt jedoch eine Reihe an Best Practices, die das Risiko minimieren und die wir heute mit Ihnen teilen möchten. Ob intern oder extern, dem Betriebsrat kommen oftmals umfassende Mitbestimmungsrechte zu, die Arbeitgeber beachten müssen. Auch hierauf werden wir im heutigen Webinar eingehen. Und nicht zuletzt soll es heute darum gehen, was zu tun ist, wenn doch nachträglich festgestellt wird, dass bei Personaleinsätzen der Lohnsteuerabzug unrichtig oder unvollständig erfolgt ist. Ganz kurz noch die üblichen organisatorischen Hinweise. Wir werden diesen Employment Talk heute wieder aufzeichnen. Er wird dann später auch auf unserer wundervollen Seite Insights Arbeitsrecht hochgeladen, wenn Sie die noch nicht kennen. Großartige Gelegenheit, mal reinzuschauen, insbesondere in unseren arbeitsrechtlichen Blog zu aktuellen und auch zukunftsweisenden Themen. Doch legen wir los. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden und gehen wir doch gleich erstmal in die Terminologie und fangen mit dem Arbeitsrecht an. Beatrice, was versteht man eigentlich unter internem Personaleinsatz?
Von mir erstmal auch herzlich willkommen an alle Teilnehmenden. Und genau zu der Frage, was versteht man eigentlich unter internem Personaleinsatz? Darunter versteht man üblicherweise entweder den flexiblen Einsatz von Arbeitnehmenden innerhalb derselben Gesellschaft oder innerhalb desselben Konzerns. Beim flexiblen Personaleinsatz innerhalb derselben Gesellschaft geht es vornehmlich darum, Personalengpässe in der einen Abteilung durch Mitarbeitende aus anderen Abteilungen abzufangen. Insofern ist es wichtig, dass der Arbeitgeber sich durch die arbeitsvertraglichen Regelungen mit den Arbeitnehmenden ein möglichst weites Weisungsrecht vorbehält. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Bedarfsfall Arbeitnehmende auch zum Einsatz in einer anderen Abteilung angewiesen werden können. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber vor der internen Entsendung von Arbeitnehmenden in eine andere Abteilung jeweils prüfen, ob es sich betriebsverfassungsrechtlich um eine Versetzung handelt, bei der der Betriebsrat vorab zu beteiligen ist. Dies ist entweder der Fall, wenn die Versetzung voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet oder mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. Sollen Arbeitnehmende jedoch nicht nur an eine andere Abteilung, sondern an eine andere Gesellschaft verliehen werden, kann eine Arbeitnehmendenüberlassung vorliegen. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitnehmende bei einem anderen Arbeitgeber eingegliedert werden und dessen Weisungen unterliegen. Bei einer Arbeitnehmendenüberlassung sind grundsätzlich die strengen gesetzlichen Vorgaben des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, kurz auch AÜG genannt, zu beachten. Sollen Arbeitnehmende für denselben oder einen anderen Arbeitgeber im Ausland tätig werden, kann zudem eine Entsendung vorliegen. Bei einer solchen ist das Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmende, kurz auch Arbeitnehmerentsendegesetz, zu beachten.
Ja, da mute ich mich mal und vergesse natürlich, mich zu unmuten. Herzlichen Dank, Beatrice. Kannst du hierbei noch etwas näher auf die konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung eingehen? Welche Vorteile bietet diese konkret für Arbeitgeber?
Zunächst muss es sich überhaupt um eine Überlassung innerhalb eines Konzerns handeln. Das AÜG übernimmt insofern den aktienrechtlichen Begriff. Danach liegt ein Konzern vor, wenn zwischen den beteiligten Gesellschaften ein Über-Unterordnungsverhältnis besteht oder die Gesellschaften unter einer einheitlichen Leitung stehen. Die konzerninterne Arbeitnehmendenüberlassung ist für Arbeitgeber deswegen sehr reizvoll, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen der Ausnahme des § 1 Absatz 3 Nummer 2 AÜG unterfällt und in diesen Fällen die strengen Vorgaben des AÜG nicht beachtet werden müssen. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinzuweisen, dass wohl die überwiegende Meinung in der Literatur davon ausgeht, dass dieses sogenannte Konzernprivileg, das der deutsche Gesetzgeber vorgesehen hat, gegen die europäische Leiharbeitsrichtlinie verstößt. Wenn Arbeitgeber daher gesellschaftsübergreifend Arbeitnehmende im Konzern verleihen wollen, sollten sie sich dieses Risikos stets bewusst sein. Die einzige Möglichkeit, dieses Risiko zu vermeiden, ist es jedoch, entweder keine Arbeitnehmendenüberlassung im Konzern zu betreiben oder auch hierbei die strengen Vorgaben des AÜG zu beachten. Voraussetzung für das Konzernprivileg ist es in jedem Fall, dass Arbeitnehmende nicht zum Zwecke der Überlassung eingestellt und beschäftigt werden. Vereinfacht ausgedrückt müssen die Arbeitnehmenden bei der verleihenden Gesellschaft einen Stammarbeitsplatz haben, auf den sie nach Abschluss des Verleihs jedenfalls prognostisch, wieder zurückkehren. Dementsprechend ist das Konzernprivileg im Fall von konzerninternen Personalführungsgesellschaften auch nicht anwendbar, da deren einziger Zweck die Einstellung und Beschäftigung von Arbeitnehmenden ist, um sie dauerhaft an andere Konzernunternehmen zu überlassen. Folge des Konzernprivilegs ist die weitestgehende Nichtanwendung des AÜG. Es besteht zum Beispiel grundsätzlich keine Erlaubnispflicht für die konzerninternen Überlassung von Arbeitnehmenden. Auch die Grundsätze zum Equal Pay und zum Equal Treatment finden keine Anwendung. Nach diesen Grundsätzen müssen Arbeitnehmenden, soweit keine zulässigen Einschränkungsmöglichkeiten greifen, im Wesentlichen die gleichen Arbeitsbedingungen wie vergleichbaren Arbeitnehmenden des Entleihers gewährt werden. Aufgrund der Privilegierung gilt auch die Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten nicht. Die Überlassung kann daher auch für einen längeren Zeitraum erfolgen, solange Arbeitnehmende perspektivisch wieder auf ihren Stammarbeitsplatz zurückkehren.
Also weitestgehend Flexibilität bei konzerninternen Überlassungen, aber Vorsicht, Verstoß gegen Europarecht. Das ist, was meine Beratungspraxis angeht, ganz häufig übersehen bei Mandanten. Wie sieht es denn mit der Mitbestimmung aus? Sind die Betriebsräte im Falle einer internen oder auch externen Arbeitnehmerüberlassung der jeweiligen Konzernunternehmen einzubinden? Beatrice? Jetzt ist sie eingefroren und jetzt ist sie weg. Die Technik, das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass sich einfach einer der Vortragenden verabschiedet hat. Lisa, da bist du wieder.
Oh, sorry.
Du warst kurz da. Ich hab auf die Mitbestimmung abgestellt und die Frage war, sind die Betriebsräte der jeweiligen Konzernunternehmen einzubinden?
Ja. Also sowohl der Entleiherbetriebsrat als auch der Verleiherbetriebsrat sind einzubinden. Da bei der konzerninternen Arbeitnehmendenüberlassung die Überlassung gerade nicht zur Eigenart des Arbeitsverhältnisses gehört, stellt der Verleih aus Sicht des Verleiherbetriebs üblicherweise eine Versetzung dar. Aus Sicht des Entleiherbetriebs liegt eine Einstellung vor. Beide Betriebsräte sind daher vor dem Verleih nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz zu den jeweiligen personellen Maßnahmen zu beteiligen. Während des Verleihs stehen dem Betriebsrat des Entleihers aber auch die Befugnisse aus dem Betriebsverfassungsgesetz zu, die an die Eingliederung in die Arbeitsorganisation anknüpfen. Dies betrifft vor allem die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, etwa zu Fragen der Ordnung des Betriebs, wie zum Beispiel der Arbeitskleidung. Dem Entleiher Betriebsrat kommt aber auch hinsichtlich der Lage und Verteilung der Arbeitszeit und der Pausen ein umfassendes Mitbestimmungsrecht zu. Kehren Arbeitnehmende aufgrund der ohnehin zeitlichen Begrenzung ihres Einsatzes wieder in den Betrieb ihres Vertragsarbeitgebers zurück, so liegt hierin jedoch aus Sicht des Verleiherbetriebs keine erneute Versetzung vor, da die Versetzung insgesamt als einheitlicher Vorgang zu betrachten ist.
Okay, also am Anfang Mitbestimmungsrechte beachten, bei der Rückkehr zum Status quo nicht. Kehren wir ganz kurz dem Arbeitsrecht den Rücken und wenden uns dem Steuerrecht zu. Ellen, welche steuerlichen Aspekte sind bei einer konzerninternen Arbeitnehmerüberlassung zu beachten?
Ja, steuerlich müssen wir zwei verschiedene Ebenen unterscheiden. Einmal gibt es die Ebene der Leistungsverrechnung. Das heißt, wenn eine andere Konzerngesellschaft meine Arbeitnehmer nutzt, dann muss das entsprechend vergütet werden. Dann kann das nicht unentgeltlich erfolgen. Das muss sowohl natürlich erfolgen, wenn wir national unterwegs sind, aber noch ein viel größeres Augenmerk muss ich darauf legen, wenn ich international quasi meine Mitarbeiter im Konzern überlasse. Das ist die eine Ebene, die Ebene des Unternehmens. Dann haben wir die Ebene des Mitarbeiters beziehungsweise des Unternehmens als Arbeitgeber und immer die Frage, wer jetzt den Lohnsteuerabzug vornehmen muss. Und das ist bei der internen Arbeitnehmerüberlassung relativ simpel. In der Regel bleibt das abgebende Unternehmen oder das überlassende Unternehmen auch tatsächlich der Arbeitgeber und ist auch weiterhin zum Lohnsteuereinbehalt und zur Lohnsteuerabführung entsprechend verpflichtet. Es kann davon Ausnahmen geben, wenn zum Beispiel das entleihende Unternehmen auch direkt Gehaltsbestandteile an den Mitarbeiter auszahlt, dann kann es hier auch zu einer Lohnsteuerpflicht des aufnehmenden Unternehmens kommen. Das ist aber, wie gesagt, eher die Ausnahme als die Regel. Und das entleihende Unternehmen kann möglicherweise als Haftungsschuldner in Anspruch genommen werden, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass die Lohnsteuer nicht ordnungsgemäß abgeführt wird.
Okay, also auch aus steuerlicher Sicht einiges zu berücksichtigen. Vielen Dank, Ellen. Nochmal ganz kurz zurück zum Arbeitsrecht. Beatrice, du hattest eingangs die Entsendung erwähnt. Wie genau unterscheidet sich diese von der Arbeitnehmerüberlassung? Und was ist bei der Entsendung von Arbeitnehmern auch zu beachten?
Wie eingangs erwähnt, liegt eine Entsendung unter anderem dann vor, wenn Arbeitnehmende auf Weisung ihres Arbeitgebers im Ausland tätig werden. Als Entsendung werden üblicherweise Auslandstätigkeiten bezeichnet, die zwischen wenigen Monaten und einigen Jahren dauern sollen. Die Grundidee der Entsendung ist das lang andauernde Inlandsarbeitsverhältnis, in dessen Rahmen eine vergleichsweise kurze Auslandstätigkeit erfolgt. Daher liegt etwa bei der Einschaltung eines Employer of Record keine Entsendung vor. Konstruktionen über einen sogenannten Employer of Record werden Arbeitnehmende durch diesen, zumeist für Mobile Work, eingestellt, um für die beauftragende Gesellschaft tätig zu werden. Der Employer of Record, nicht jedoch die beauftragende Gesellschaft, fungiert in dieser Konstruktion als Arbeitgeber. Auch bei der Arbeitnehmendenüberlassung liegt keine Entsendung vor, da die Arbeitnehmenden während des Verleihs nicht auf Weisung ihres Arbeitgebers im Ausland tätig werden, sondern für den Entleiher tätig sind. Eine Entsendung bietet sich damit immer dann an, wenn Arbeitnehmende für ihren eigenen Arbeitgeber im Ausland tätig werden sollen, nicht jedoch, wenn sie im Ausland für eine Konzerngesellschaft tätig werden sollen. Liegt eine Entsendung vor, hat der Arbeitgeber die entsprechenden Vorgaben des Arbeitnehmerentsendegesetzes zu beachten. Danach sind insbesondere Mindestentgeltsätze während der Entsendung einzuhalten. Zudem sind auch bezahlter Mindestjahresurlaub und Mindestruhezeiten zu gewähren und der Grundsatz der Gleichbehandlung ist zu beachten. Auch der Arbeitsschutz ist während des Auslandseinsatzes nicht suspendiert. Konstruktiv gibt es in der Praxis vor allem zwei Modelle zur Umsetzung einer Entsendung, das Einvertragsmodell und das Mehrvertragsmodell. Das Einvertragsmodell ist dadurch gekennzeichnet, dass nur ein Arbeitsverhältnis besteht, nämlich mit den Inländern. Arbeitnehmende bleiben bei dem entsendenden inländischen Betrieb rechtlich und tatsächlich zugeordnet. Das Arbeitsverhältnis besteht also auch während der Entsendung mit dem inländischen Arbeitgeber fort. Beim Mehrvertragsmodell wird für den Zeitraum der Entsendung meist ein lokaler Arbeitsvertrag im Tätigkeitsstaat mit dem ursprünglichen Arbeitgeber abgeschlossen. Der fortbestehende Arbeitsvertrag im Heimatstaat wird für den Zeitraum der Entsendung entweder ruhend gestellt oder hinsichtlich verbleibender Resttätigkeiten so modifiziert, dass beide Verträge nebeneinander ausgeführt werden können. Zudem sollten Arbeitgeber Und dies gilt sowohl im Fall des Einvertragsmodells als auch beim Mehrvertragsmodell, diverse Punkte bei der vertraglichen Gestaltung beachten, um später Streitigkeiten zu vermeiden. Dies betrifft die Kosten für die Arbeitnehmenden, die mit einem temporären Umzug ins Ausland verbunden sind, aber auch Fragen, wie es gehandhabt werden soll, wenn Arbeitnehmende früher als geplant wieder in das Inland zurückkehren sollen oder auch zurückkehren wollen. Welches der beiden Modelle zur Vertragskonstruktion zu favorisieren ist, hängt vom Einzelfall ab. Das heißt insbesondere von der Art der Tätigkeit, die im Ausland erbracht werden soll, wie lange der Einsatz im Ausland dauern soll und in welches Land eine Entsendung erfolgen soll.
Okay, vielen Dank. Das heißt, das betrifft jetzt erstmal die Vertragsgestaltung. Wie sieht es denn mit den sozialversicherungsrechtlichen Folgen einer Entsendung aus?
Da muss man einerseits unterscheiden, ob die Entsendung innerhalb der EU erfolgt oder in das EU-Ausland. Bei Entsendungen innerhalb der EU kann eine sogenannte Ausstrahlung in Betracht kommen. Ausstrahlung bedeutet, dass Arbeitnehmende während des Auslandseinsatzes weiterhin den deutschen sozialversicherungsrechtlichen Rechtsvorschriften unterliegen. Das Sozialversicherungsrecht kennt hierbei jedoch einen eigenen Entsendebegriff. Und nach dem sozialversicherungsrechtlichen Entsendebegriff liegt ein Entsendung vor bei Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses im Inland, bei nur vorübergehender tatsächlicher Erbringung der in diesem Beschäftigungsverhältnis geschuldeten Arbeitsleistung in einem anderen Mitgliedstaat der EU und bei Erbringung der Arbeitsleistung für den im Entsendestaat, in unserem Beispiel Deutschland, befindlichen Arbeitgeber. Zudem darf keine Ablösung von zuvor entsandten Arbeitnehmenden, deren Entsendezeit ablief, vorliegen und die Entsendung darf eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreiten. Entsandte Arbeitnehmende sind sodann nicht nur verpflichtet, sich im Zielland ihrer Entsendung zu registrieren. Für sie muss darüber hinaus auch eine sogenannte A1-Bescheinigung beantragt werden. Und sofern die sozialversicherungsrechtlich relevanten Kriterien Entsendung aus Sicht des Trägers der Sozialversicherung vorliegen, stellt der zuständige inländische Träger diese A1-Bescheinigung aus. Maßgeblicher Inhalt der Bescheinigung ist es, dass dokumentiert ist, dass die im Ausland erwerbstätigen Arbeitnehmenden weiter dem deutschen Recht unterliegen. Bei einer Entsendung in das EU-Ausland ist zu differenzieren, ob es sich hierbei um einen sogenannten Abkommensstaat oder einen Nicht-Abkommensstaat handelt. Handelt es sich um einen Abkommensstaat, so gilt das Recht des Inlands weiter fort. Die Dauer dieser Fortgeltung variiert jedoch je nach Abkommen, sodass dies vor der Entsendung stets präzise zu prüfen ist. Die Entsendung in einen Nicht-Abkommensstaat hingegen ist etwas komplizierter und erfordert eine detaillierte Prüfung der Zuordnung des Beschäftigungsverhältnisses. Hierbei ist insbesondere darauf der Schwerpunkt rechtlichen und tatsächlichen Merkmal des Beschäftigungsverhältnisses, der tatsächlich liegt.
Okay, vielen Dank. Und jetzt nochmal zum Abschluss in einem knappen Satz. Und was ist hier mit dem Betriebsrat? Muss der Betriebsrat auch bei Entsendung eingebunden werden?
Kurz und knapp, ja. Die Entsendung von Arbeitnehmenden stellt regelmäßig eine Versetzung dar, sodass die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich ist.
Okay, vielen Dank. Gehen wir zurück zum Steuerrecht. Ellen, wie ist der steuerliche Blick auf die grenzüberschreitende Arbeitnehmerentsendung?
Ja, wenn wir jetzt 2 Stunden hätten, könnte man das tatsächlich mal die Einzelfälle beleuchten. Und man muss sagen, rein steuerlich ist die Entsendung tatsächlich nicht ganz so trivial wie die schlichte Arbeitnehmerüberlassung im Konzern. Aber ich versuche es mal, ich sag mal kurz und knapp mal zu kategorisieren. Im ersten Schritt muss man mal unterscheiden, handelt es sich um einen Inbound- oder Outbound-Fall? Also das heißt, wird der Arbeitnehmer ins Ausland entsendet oder kommt ein Arbeitnehmer ins Inland quasi rein? Und wenn wir mal den Outbound-Fall betrachten, dann ist es immer so, wenn ein Arbeitnehmer im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt behält, was ja sehr häufig der Fall ist, dann stellt sich immer die Frage, wo werden die Einkünfte, die dann in dem anderen Staat erzielt werden, wo werden die der Besteuerung unterworfen, weil solange ich meinen Wohnsitz in Deutschland habe, gilt eigentlich Welteinkommensprinzip und Deutschland würde sagen, ich möchte auch die Einkünfte, die der Mitarbeiter im Rahmen seiner Entsendung im Ausland erzielt, auch die möchte ich gern besteuern. Um zu vermeiden, dass es jetzt hier zu einer Doppelbesteuerung kommt, gibt es die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen und die sagen in der Regel, dass wenn jemand im Ausland tätig ist, dann werden dessen Einkünfte dürfen in diesem Tätigkeitsstaat besteuert werden und werden dann auch in der Regel in Deutschland freigestellt, sodass es eben hier nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt, sondern in der Regel der Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht hat. Ausnahmen gibt es, wenn die Entsendung zum Beispiel unter 183 Tage ist, dann kann es eine Ausnahme von dieser Regelung geben. Dann kann es sein, dass nach wie vor der Wohnsitzstaat und nicht der Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht hat. Das sind aber eher tatsächlich, also aus meiner Praxis sind das nur sehr wenige Fälle. Ausnahmen können sich auch ergeben, wenn ich sogenannte MURES-Fälle habe, also Multiple Responsibilities, wie wir die ja auch sehr häufig sehen, dass gerade eben, ich sag mal, Mitglieder des Managements tatsächlich auch in mehreren Funktionen in verschiedenen Städten tätig sind. Auch das muss man sich dann mal genau anschauen, wie das entsprechend abzugrenzen ist und wo das Besteuerungsrecht liegt. Soweit mal, wenn wir einen DBA-Fall haben, besteht kein DBA, darf ich erstmal natürlich das Risiko, dass die Einkünfte in beiden Staaten besteuert werden. Dann sagt aber das deutsche Besteuerungsrecht auch in der Regel, dass ich die Einkünfte, die im Tätigkeits- oder die Steuer, die im Tätigkeitsstaat jetzt abgeführt werden muss, dass ich die mir dann im Rahmen meiner deutschen Einkommensteuer anrechnen lassen kann, sodass auch hier jedenfalls weitestgehend eine Doppelbesteuerung vermieden wird. Man muss aber wirklich sagen, die Regelungen der Entsendung sind kompliziert, hängt dann auch von der einzelnen arbeitsvertraglichen Gestaltung ab. Also das wird man sich in jedem Fall, in jedem Einzelfall wird man sich das anschauen müssen. Soweit der Outbound-Fall, dann haben wir noch den umgekehrten Fall, den Inbound-Fall. Also Arbeitnehmer kommen eben ins Inland, zum Beispiel zum Stammhaus. Hier wurde in den letzten Jahren eine neue steuerliche Regelung in das deutsche Recht eingeführt, die eben besagt, dass wenn ich das in Deutschland ansässige Unternehmen habe und wenn dieser dann inländischer Arbeitgeber, der wird dann, unser deutsches Unternehmen wird inländischer Arbeitgeber, wenn es den Arbeitslohn wirtschaftlich trägt, das heißt, wenn es den Arbeitslohn entsprechend weiter belastet bekommt oder selbst wenn das unterbleibt, wenn es hätte tragen müssen. Das heißt, das stellt jetzt wieder, da haben wir eine Wechselwirkung einerseits zwischen dem Arbeitslohn und dem Verrechnungspreisgrundsätzen. Und in diesem Fall würde das deutsche Recht sagen, man muss eben hier in Deutschland auch entsprechend Lohnsteuer einbehalten. Also das mal so in aller Kürze, Outbound-Fall, Inbound-Fall. Und tatsächlich ist die kurze Botschaft, in jedem Fall muss man sich das im Detail anschauen.
Super, vielen herzlichen Dank. Steuerrecht leicht erklärt. Wer häufiger mit Steuerrecht dann zu tun hat, weiß, das ist nicht immer leicht der Fall. Also herzlichen Dank, liebe Ellen. Jetzt haben wir uns den Konzern intern Personaleinsatz ein bisschen genauer angeschaut. Ich würde jetzt ganz gerne schwenken ein wenig zu dem externen Personaleinsatz und dazu unsere diesbezügliche arbeitsrechtliche Expertin Lisa interviewen. Lisa, wenn das interne Personal nun mal nicht zur Verfügung steht, wie kann denn ein Unternehmen kurzfristig Personalbedarf mit Fremdpersonal ausgleichen? Welche Möglichkeiten gibt es?
Also es gibt vor allem drei wesentliche Optionen für Unternehmen, den Personalbedarf mit Fremdpersonal zu decken. Und das sind einmal die Arbeitnehmerüberlassung, also die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern, die von einer externen Arbeitnehmerüberlassungsagentur zur Arbeitsleistung überlassen werden. Und in dieser Konstellation schließt dann das Unternehmen mit der Arbeitnehmerüberlassungsagentur einen Vertrag zur Überlassung von Leiharbeitnehmern ab. Die zweite Alternative sind Freelancer bzw. Selbstständige, die mit der Erbringung der Leistung direkt beauftragt werden. In dieser Konstellation werden dann zwischen dem Unternehmen und den Freelancern Dienst- oder Werkverträge abgeschlossen und die Freelancer erbringen dann die Leistung unter dem Vertrag in der Regel dann auch höchstpersönlich und rechnen diese im eigenen Namen auf Stunden- oder Tagessatzbasis gegenüber dem Unternehmen als Auftraggeber ab. Als dritte Option kommen im Rahmen einer Drei-Personen-Konstellation auch Verträge mit anderen Unternehmen oder Agenturen als Auftragnehmer abgeschlossen werden, wobei diese Unternehmen oder Agenturen dann selbst zur Erbringung der Tätigkeiten jeweils eigene Arbeitnehmer oder Freelancer für die Tätigkeit einsetzen. Vor allem im IT-Bereich ist das sogenannte Contracting weit verbreitet. Da wird dann häufig beauftragt, dabei ein Unternehmen, welches keine oder nicht ausreichende IT-Spezialisten hat, dann ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit der Entwicklung einer Software beispielsweise. Und das IT-Dienstleistungsunternehmen entwickelt dann diese Software durch die Beauftragung von Freelancern als Subunternehmer. Das IT-Dienstleistungsunternehmen rechnet dann die Leistungen gegenüber dem auftraggebenden Unternehmen ab und zahlt dann ein Honorar an die Freelancer aus.
Okay, vielen Dank. Und was sind die Vorteile von diesen drei Alternativen?
Also bei der Arbeitnehmerüberlassung ist der Vorteil vor allem, dass ein flexibler Einsatz des Leiharbeitnehmers durch den Entleiher möglich ist. Der Entleiher kann die Leiharbeitnehmer wie eigene Arbeitnehmer einsetzen, Weisungen hinsichtlich Inhalt, Durchführung, Zeit, Ort und Dauer der Tätigkeit gegenüber den Leiharbeitnehmern erteilen und auch sie in den, und sie auch in den Betrieb eingliedern. Eine Eingliederung im Betrieb liegt beispielsweise vor, wenn eine Zusammenarbeit mit dem internen Personal erfolgt oder Arbeitsmittel wie zum Beispiel Maschinen, Büromaterial vor Ort im Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Bei Freelancern ist es so, dass die Freelancer selbst schon ein großes Interesse haben, selbstständig und flexibel Tätigkeiten für verschiedene Auftraggeber zu erbringen. Sie wollen in der Regel in der Wahl ihrer Auftraggeber und der Einteilung ihrer Zeit und Kapazitäten frei sein. Und aufgrund der hohen Nachfrage, beispielsweise im IT-Bereich wieder, ist auch die Selbstständigkeit für die Freelancer besonders lukrativ, weil sie einen hohen Stunden- oder Tagessatz verhandeln können, der weitaus über dem liegt, was sie in einer Festanstellung verdienen würden. Aus Unternehmenssicht ist der Einsatz von Freelancern mit weniger bürokratischen Hürden verbunden und ist auch weniger formalistisch als die Beschäftigung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Und dann in der dritten Konstellation, also wenn andere Unternehmen als Auftragnehmer beauftragt werden, ist es so, dass die Unternehmen oder Agenturen dann natürlich bei der Erbringung der Tätigkeiten auf einen Pool an Arbeitnehmern oder Freelancern zurückgreifen können. Vorteil ist dabei also, dass da eine größere Auswahlmöglichkeit an Spezialisten besteht. Und werden dann durch den Auftragnehmer festangestellte Arbeitnehmer und gerade nicht Freelancer eingesetzt, wie beim Contracting, dann werden auch bereits Sozialversicherungsbeiträge für diese Personen durch den Auftragnehmer abgeführt. Und für den Auftraggeber auf der anderen Seite bedeutet das dann wiederum, dass zumindest dort nicht das Risiko einer Scheinselbstständigkeit bei falschem Einsatz des Fremdpersonals besteht. Das Haftungsrisiko ist in dieser Konstellation also geringer. Es besteht aber weiterhin das Risiko einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung.
Vielen Dank. Das höre ich im Übrigen von Mandanten ganz häufig, wenn wir diskutieren, handelt es sich um Freelancer oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, dass immer das Argument kommt, nee, das ist schon ein Freelancer, der will das auch so. Der hat überhaupt gar kein Interesse daran, sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein, aber das ist natürlich kein ausschlaggebendes Kriterium aus rechtlicher Sicht. Von daher bestehen die Risiken auch dann. Aber du hast schon das Risiko des falschen Einsatzes erwähnt. Woran genau liegt das Risiko beim falschen Einsatz von Fremdpersonal und was bedeutet das aus arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht?
Also bei der Arbeitnehmerüberlassung ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu beachten. Das verleihende Unternehmen muss vor allem die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis innehaben und der Einsatz darf nur auf maximal 18 aufeinanderfolgende Monate als Höchstüberlassungsdauer begrenzt werden. Ansonsten können nämlich die Vertragsverhältnisse unwirksam sein und es gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer als zustande gekommen. Außerdem können auch Bußgeldtatbestände nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erfüllt sein. Werden Freelancer beauftragt, aber letztlich wie abhängige Beschäftigte im Betrieb des Auftragnehmers eingesetzt, besteht das Risiko einer Scheinselbstständigkeit. Ob eine solche abhängige Beschäftigung vorliegt, wird nach der Rechtsprechung im Rahmen einer Gesamtabwägung anhand einer Vielzahl von Kriterien beurteilt. Da kommt es maßgeblich darauf an, ob eine Eingliederung in den Betrieb erfolgt oder Weisungen gegenüber dem Fremdpersonal erteilt werden. Für eine Scheinselbstständigkeit spricht vor allem, wenn das Fremdpersonal den Ort der Tätigkeitserbringung und die Arbeitszeit nicht frei bestimmen kann und die Leistung auch höchstpersönlich erbringen sollen. Auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit, wie zum Beispiel aufgrund einer Tätigkeit als Vollzeitkraft für einen Auftraggeber, ohne nebenbei auch für andere Kunden tätig zu werden, spricht für eine abhängige Beschäftigung. Darin besteht der größte Nachteil dieser Form der Beschäftigung von Fremdpersonal, weil für viele Tätigkeiten, die im Unternehmen vorgesehen sind, der Finanzier schon deshalb dann ausscheidet, weil es keine Eingliederung in das Unternehmen oder Weisungen geben kann. Aus arbeitsrechtlicher Sicht kann bei einem falschen Einsatz ein Arbeitsverhältnis zustande kommen. Der Freelancer genießt dann die Schutzrechte eines Arbeitnehmers, wie beispielsweise Kündigungsschutz, kann Ansprüche wie Entgeltfortzahlung, Krankheitsfortfall oder auch Urlaub geltend machen. Und aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht sind bei einer abhängigen Beschäftigung durch den Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Arbeitgeber ist im Zwei-Personen-Verhältnis der Auftraggeber und in einer Drei-Personen-Konstellation kann dies je nach Einzelfall dann die Agentur oder der Auftraggeber sein, wobei allerdings das jeweils andere Unternehmen unabhängig davon dann auch als Gesamtschuldner für die Abführung der Beiträge haften kann. Für die Vergangenheit ist der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil inklusive Säumniszuschläge abzuführen und das für die letzten 4 Jahre. Bei Vorsatz verjähren die Ansprüche auf Abführung der Beiträge sogar erst nach 30 Jahren. Und Bei vorsätzlicher Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen besteht sogar das Risiko einer Strafbarkeit nach § 266a StGB. Das kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Außerdem drohen Eintragungen in das Wettbewerbsregister oder Gewerbezentralregister bei einer Verurteilung oder einem Strafbefehl wegen § 266a StGB. Und dann besteht außerdem noch das Risiko der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn also das Dienstleistungsunternehmen angestellte Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis dem Auftraggeber überlassen hat und dieser das Fremdpersonal dann weisungsgebunden im Betrieb einsetzt und dann auch in die Arbeitsorganisation integriert. Da können Bußgelder in Höhe von bis zu 30.000 Euro im Einzelfall je nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festgesetzt werden.
Das ist so schön, dass du das nochmal erwähnt hast, Risiko des falschen Einsatzes von Freelancern. Denn irgendwie hat sich so ein bisschen festgesetzt der Glaube, dass wenn man falsch Freelancer einsetzt in Form einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dass das einzige Risiko irgendwo im Sozialversicherungsrecht liegt. Beileibe nicht und auch nicht nur im Kündigungsschutzgesetz, sondern eben auch in den Ansprüchen, die diese Person dann hätte. Das wäre nicht nur, dass du das erwähnt, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Krankheitsfalle. Urlaub übrigens, besonders spannend, EuGH-Urteil, jetzt gerade jüngst und ich glaube, in ein paar Tagen entscheidet BAG auch dazu nochmal, kann Urlaub eigentlich überhaupt verfallen? Das sind ganz, ganz erhebliche Risiken, wenn man feststellt, man hat jemanden, man glaubte, man hätte jemanden als sozialversicherungspflichtig, als Freelancer beschäftigt, hat ihn tatsächlich als sozialversicherungspflichtig beschäftigt und als Arbeitnehmer beschäftigt, dann hat diese Person Anspruch auf eben solche Leistungen, wie auch beispielsweise auf etwaige sonstige freiwillige Leistungen aus Betriebsvereinbarung oder wie auch immer. Von daher, das Risiko ist wesentlich, wesentlich größer und da muss man sehr, sehr genau hinschauen, um was es sich jetzt handelt. Kommen wir nochmal zurück zum Steuerrecht in diesem Zusammenhang, Ellen. Welche steuerlichen Besonderheiten ergeben sich aus dem Einsatz von Fremdpersonal?
Ja, also steuerrechtlich ergibt sich eben, um mal an die Risiken einzuknüpfen, insbesondere wenn ich eben was falsch qualifiziert habe, ergibt sich immer das Risiko im Zusammenhang mit der Lohnsteuer. Also stellt sich halt immer die Frage, ob ich Lohnsteuer ordnungsgemäß einbehalten und abgeführt habe. Da sind wir jetzt, was die Qualifikation abhängige Beschäftigung Freelancer-Status angeht, sind wir im Steuerrecht relativ schlicht unterwegs und wir orientieren uns im Arbeitsrecht. Das heißt, wenn die Arbeitsrechtler uns sagen, hier liegen die Kriterien für eine abhängige Beschäftigung vor und nicht für ein Freelancer-Verhältnis, dann folgen wir dem im Regelfall im Steuerrecht mit der misslichen Konsequenz, dass dann eben tatsächlich auch Lohnsteuer hätte einbehalten und abgeführt werden müssen. Also insoweit wird man dann quasi de facto zum Arbeitgeber und man muss eben dann entsprechend die Lohnsteuer abführen. Wo wir allerdings einen abweichenden Arbeitgeberbegriff haben, ist im Bereich der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung. Hier bleibt es im Steuerrecht dabei, dass ausschließlich der Verleiher als Arbeitgeber angesehen wird. Das heißt, den Verleiher trifft dann auch die entsprechende lohnsteuerliche Verpflichtung. Das ist insbesondere misslich in diesen sogenannten Contracting-Fällen, Lisa, die du beschrieben hast, weil hier weiß ja häufig der Verleiher überhaupt nicht, wie eben sein Mitarbeiter bei dem aufnehmenden Unternehmen eingesetzt und integriert wird. Und plötzlich kann es eben dazu kommen, dass dieser Mitarbeiter viel stärker in das Unternehmen eingebunden ist, als man es eigentlich von Anfang an vermutet hätte. Daraus ergibt sich dann quasi faktisch eine Lohnsteuerpflicht für den Verleiher, der eben darauf gar keinen Einfluss hatte und auch bisher ja tatsächlich das auch gar nicht in seine Kalkulation irgendwie mit einbezogen hat. Und das sind Fälle, die wir derzeit sehr häufig tatsächlich sehen, auch aufgrund der doch sehr weitreichenden Rechtsprechung des BAG und der sich auch immer stärker verändernden Kriterien in Richtung abhängige Beschäftigung. Und da sehen wir auch eine Anzahl von Fällen, gerade eben in diesen Contracting-Fällen, wo wir es eben damit zu tun haben, dass das Contracting-Unternehmen überhaupt keinen Überblick darüber hatte, wie die Mitarbeiter eingesetzt werden und jetzt eben plötzlich von entsprechenden Lohnsteuerverpflichtungen überrascht wird.
Faszinierend. Jetzt haben wir die Risiken gesehen. Schauen wir mal ein bisschen aus praktischer Brille zu den Lösungsmöglichkeiten. Lisa, wie können denn die Risiken aus Sicht der Unternehmen, die den Personalbedarf durch externes Fremdpersonal ausgleichen wollen, minimiert werden?
Also insbesondere auch aufgrund des Strafbarkeitsrisikos ist der falsche Einsatz von Freelancern aus Sicht der Unternehmen besonders gravierend. Und diese Risiken können vor allem durch den Einsatz von Leiharbeitnehmern über eine offene Arbeitnehmerüberlassung minimiert werden, da für die Leiharbeitnehmer ja bereits Sozialversicherungsbeiträge durch den Fairleiher abgeführt werden. Und solange dann die Vorgaben des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eingehalten werden, sind die Risiken beim solchen Einsatz deutlich geringer. Vor allem bei Tätigkeiten, die aufgrund des Inhalts der Tätigkeit an sich bereits ein gewisses Maß an Eingliederung in den Betrieb erfordern sollte, deswegen die offene Arbeitnehmerüberlassung immer der bevorzugte Weg sein.
Und falls keine geeigneten Leiharbeitnehmer für die Tätigkeit zur Verfügung stehen, kann man bei Freelancern das Risiko verringern?
Also beim Einsatz von Freelancern sollte immer darauf geachtet werden, dass das Fremdpersonal auch tatsächlich weisungsfrei eingesetzt wird und nicht in die Arbeitsorganisation integriert wird. Und die Arbeit von internem Personal und Fremdpersonal sollte dazu auch klar abgrenzbar sein. Also um die fachlichen Weisungen auf ein Minimum zu begrenzen, sollte der Arbeitsauftrag bereits vorab möglichst konkret definiert werden, um zu verhindern, dass dann im laufenden Verhältnis viele Weisungen erteilt werden. Es sollte eine enge Zusammenarbeit zwischen internen Mitarbeitern und externem Fremdpersonal vermieden werden. Also Aufgabenbereiche wieder klar abgrenzen und es sollten keine gemischten Teams aus internen und externen gebildet werden. Vor allem im IT-Bereich, insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung und der dort verwendeten agilen Arbeitsmethoden, wird der Einsatz von Freelancern von den Behörden weiterhin sehr kritisch gesehen. Die deutsche Rentenversicherung tendiert dazu, die Freelancer als abhängige Beschäftigte anzusehen, weil hier zumeist ein Hand-in-Hand-Arbeiten der internen und der externen Beschäftigten erfolgt. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat aber hierzu im Dezember 2021 entschieden, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine abhängige Beschäftigung bei einem Softwareentwickler vorliegen kann. Insbesondere muss sich der IT-Experte dann klar definierte und abgrenzbare Arbeitspakete frei aussuchen können und auch eigenständig bearbeiten, ohne bei der Bearbeitung inhaltlichen Weisungen zu unterliegen. Man sieht insgesamt also, dass die Gerichte und die Behörden den Einsatz von Freelancern gerade im IT-Bereich sehr unterschiedlich beurteilen. Und aus Unternehmenssicht ist der Einsatz von Freelancern in diesem Bereich damit weiterhin sehr risikobehaftet. Und es empfiehlt sich deswegen auch, die offene Arbeitnehmerüberlassung gegenüber dem Einsatz von Freelancern zu bevorzugen. Das Risiko der Integration in die Arbeitsorganisation kann auch durch ein Outsourcing reduziert werden. Also wenn zum Beispiel die Software nicht durch ein gemischtes Team aus internen und externen Softwareentwicklern entwickelt wird, sondern ein externes IT-Dienstleistungsunternehmen mit der Entwicklung beauftragt wird und am Ende dann ein fertiges Produkt abliefert, ist das Risiko einer Integration des Fremdpersonals in den Betrieb deutlich geringer. Letztlich kommt es aber auf den tatsächlichen Einsatz des Fremdpersonals an, also das interne Personal, welches das für das Engagement des Fremdpersonals dann auch zuständig ist innerhalb des Betriebes, sollte deswegen auch entsprechend geschult und angewiesen werden, um einen solchen falschen Einsatz dann auch in der tatsächlichen Umsetzung erkennen zu können. Der laufende Einsatz des Fremdpersonals sollte auch in regelmäßigen Abständen überprüft werden und um eine schleichende Eingliederung zu verhindern. Und da bietet sich dann vor allem auch die Einführung eines Compliance-Systems an, bei dem vorab genau definiert wird, wie der Fremdpersonaleinsatz durchgeführt wird.
Ja, da hast du, glaube ich, ein super Schlagwort geliefert, schleichende Eingliederung. Das ist ja ein klassischer Catch-22 jetzt, nicht? Auf der einen Seite sollte man vielleicht tatsächlich die offene Arbeitnehmerüberlassung bevorzugen, aber die ist auf 18 Monate limitiert, auf 18 durchgehende Monate. Wenn es denn länger wird und man länger braucht, dann geht man eher auf Freelancer. Aber wir alle wissen, bei Beschäftigungen länger als 18 Monate, 24 Monate oder noch länger, da kommt es eben häufig zu dieser schleichenden Eingliederung. Der Arbeitgeber nimmt sich von Anfang an vor, nee, den gliedern wir nicht ein, aber es entwickelt sich dann doch dahin. Und daher sind die Unternehmen tatsächlich sehr, sehr, sehr gut beraten, laufend ein Auge darauf zu haben, über eben, wie du gesagt hast, ein Compliance-System. Sehr schön. Gehen wir nochmal ins kollektive Arbeitsrecht. Hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht beim Einsatz von Fremdpersonal?
Also Beatrice hat ja bereits zu der Arbeitnehmerüberlassung ausgeführt. Und hier ist insbesondere bei der Einstellung von Fremdpersonal nach § 99 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht gegeben, wenn die betreffenden Personen in den Betrieb eingegliedert werden. Und das ist bei Leiharbeitnehmern der Fall, sodass dann der Betriebsrat des Entleiherbetriebs vor allem ein Mitbestimmungsrecht hat. Und das ist dann auch in § 14 Absatz 3 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz niedergelegt, der dann auf das Betriebsverfassungsgesetz verweist. Und bei Leiharbeitnehmern, wie bereits von Beatrice auch erwähnt, ist auch ein weiteres Mitbestimmungsrecht nach § 87 Absatz 1 Nummer 2 Betriebsverfassungsgesetz hinsichtlich der Arbeitszeit der Leiharbeitnehmer im Betrieb gegeben. Ist das Fremdpersonal hingegen nicht in den Betrieb eingegliedert, hat der Betriebsrat grundsätzlich kein Mitbestimmungsrecht. Es kann aber unter Umständen eine Unterrichtungspflicht nach § 80 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz über den Einsatz des Fremdpersonals bestehen.
Vielen Dank. Also auch da Berücksichtigung der Betriebsräte. Zum Abschluss noch eine Frage an dich, Ellen. Jetzt haben wir ja festgestellt, am Anfang wollen immer alles richtig machen, aber Beschäftigungsverhältnisse können sich entwickeln und auch in die falsche Richtung. Wie ist denn steuerlich damit umzugehen, wenn nachträglich festgestellt wird, dass bei den besprochenen Personaleinsätzen der Lohnsteuerabzug unrichtig oder unvollständig erfolgte?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das sehen wir insbesondere dann beim Einsatz von Fremdpersonal, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass dieser Einsatz doch nicht als Freelancer-Relationship zu beurteilen ist, sondern als abhängige Beschäftigung. In dem Fall, wie ich ausgeführt habe, muss eben Lohnsteuer entsprechend einbehalten und abgeführt werden. Und wenn man jetzt nach vorne guckt, muss man natürlich erstmal sicherstellen, Lohnsteuer ist ja monatlich abzuführen, dass man mit der nächsten Lohnanmeldung tatsächlich dann auch entsprechend Lohnsteuer einbehält und abführt. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten würde man vorsätzlich eine falsche Lohnsteueranmeldung abgeben und dann wäre man ziemlich schnell in der Steuerhinterziehung. Also das gilt es tatsächlich tunlichst zu vermeiden und wirklich, wenn man so einen Fall hat und man stellt das fest, dann muss man eben tatsächlich auch sehr schnell reagieren und seine Payroll entsprechend umstellen. Das hört sich manchmal einfacher an, als es in der Praxis ist, weil tatsächlich, um eine Payroll einrichten zu können, brauche ich erstmal die Daten von meinem Freelancer, die lohnsteuerrelevanten Merkmale und die liegen mir ja in der Regel nicht vor. Also das ist sozusagen eine Baustelle, in der ich arbeiten muss. Dabei darf ich aber nicht stehen bleiben, sondern ich muss mir auch anschauen, was mit der Vergangenheit ist, weil und insoweit ist das Steuerrecht vielleicht etwas besonders. Es gibt die Vorschrift, dass wenn ich positive Kenntnis darüber habe, dass ein Sachverhalt steuerlich falsch beurteilt worden ist in der Vergangenheit, dann habe ich eine Handlungspflicht, dann muss ich das den Behörden unverzüglich anzeigen. Im Gesetz steht auch tatsächlich unverzüglich. Unverzüglich heißt in der Regel ohne schuldhaftes Verzögern. Die Rechtsprechung sieht hier eine 2-Wochen-Frist als noch unverzüglich an. Das hört sich vielleicht auch erstmal ziemlich lang an. Tatsächlich muss man sagen, wenn man mehr als einen Fall hat, ist das gar nicht so lang. Wir sehen sehr häufig, dass diese Frist nicht gewahrt wird, was sehr misslich ist, weil das Gesetz auch sagt, allein dadurch, dass ich dann diese Frist reiße, dass ich nicht unverzüglich anzeige und dann im Folgenden berichtige, kann ich eine eigenständige Steuerhinterziehung durch Unterlassen begehen. Und man muss sagen, das wird seit einigen Jahren auch sehr hart von der Finanzverwaltung gespielt. Das heißt, wenn man eine Korrektur einreicht, wird sehr schnell hinterfragt, ab wann hatte denn wer im Unternehmen Kenntnis, um eben zu untersuchen, ob das Ganze noch unverzüglich war. Also hier wirklich unser Petitum, das kennen wir aus unserer täglichen Beratungspraxis, wenn Sie feststellen, dass die Dinge möglicherweise nicht so gelaufen sind, wie man sie zunächst geplant hat, dann bitte nicht den Deckmantel des Schweigens drüber breiten, sondern sich wirklich diesen Sachverhalt anschauen, sich anschauen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben können, weil wir wirklich in einem hochsteuerstrafrechtlich relevanten Bereich sind, um dann eben tatsächlich auch die richtigen Konsequenzen ziehen zu können.
Vielen herzlichen Dank. Und damit haben wir eigentlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, nicht? In unserer täglichen Beratungspraxis. Wenn Mandanten zu uns kommen, die sagen, wir haben hier 10 Fälle, bei denen wir unsicher sind, was die letzten 6 Jahre angeht, oder 100 oder 1000 Fälle, dann sollte man sich das zügigst angucken und das durchforsten und dann eben tatsächlich mit den entsprechenden Behörden Kontakt aufnehmen. Und das wird begrüßt. Da muss man nicht damit rechnen, dass dann gleich der Staatsanwalt an die Tür klopft, überhaupt gar nicht, sondern das ist schlicht und einfach vorausschauend mit den Behörden konstruktiv ein Gespräch aufnehmen und dann bestenfalls, und so läuft es in der Praxis dann häufig auch, einen Deal zu finden, der im Interesse aller Beteiligten ist. So, das war es auch schon. Ein Ritt durchs Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz über die steuerlichen Vorschriften des internen und externen Personaleinsatzes. Insbesondere momentan, glaube ich, bei dem weltweiten und globalen Einsatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer noch ein unglaublich spannendes Thema. Wir haben viel gelernt, nicht nur eben die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Themen, sondern eben auch Mitbestimmung und die vertragliche Ausgestaltung und die ganzen unterschiedlichen Optionen, die man dabei hat. Ich denke, das können wir jetzt alle erstmal ein bisschen verdauen. Ich gucke auf die Uhr und realisiere, wir sind 12 Minuten vor der Zeit. Das freut mich immer sehr, denn dann kann ich immer wieder diesen wunderschönen Satz zitieren, den ich irgendwo mal gehört habe. Wir schenken Ihnen 12 Minuten Ihrer Zeit zurück. Und ich glaube, in der Vorweihnachtszeit kann jeder das unglaublich gut gebrauchen. Ganz zum Abschluss nur noch eins mal. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit gern oder schauen Sie bei uns ins Insights Arbeitsrecht von Ellen Novi rein. Da finden Sie wundervolle Themen, Videos, Podcasts und weitere Informationen, Broschüren zu den relevantesten Themen, wie auch eben in unserem Blog, den Sie sich gerne abonnieren können. Wir sind extrem stolz drauf und freuen uns, wenn er auch weiter regelmäßig gelesen wird. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen wunderbare, besinnliche, fröhliche, liebevolle Weihnachtstage, eine schöne Zwischenzeit zwischen den Jahren und dann einen wundervollen Start in ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023. Euch nochmal auch vielen herzlichen Dank für diesen wundervollen Output und die schönen Guidelines für unsere Mandanten. Alles, alles Gute, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im kommenden Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Tschüss.